Herr Jesus Christus, öffne du unsere Herzen und Sinne, dass wir uns jetzt auf dich, auf dein Wort ausrichten, dass jeder gestärkt und oder mit einem guten Gedanken nach Hause gehen kann. Amen. Ja. Kinder. Du kleine Herde Israel, geh jetzt mit Christina. Ich muss mir das mal angewöhnen, oben aufs Predigtkonzept in Rot draufzuschreiben. Das vergesse ich regelmäßig, sprich immer. Der Text für den heutigen Sonntag steht in Jesaja in Kapitel 35. Ich lese uns den gerade mal vor, die Verse. Stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden und sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch, und stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden, wo heute noch Schakale lagern, wachsen Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt mehr am Wegrand auf der Lauer und andere Raubtiere gibt es dort auch nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Das ist doch mal ein Adventstext, oder? Da steigen Bilder einem aus, ja? Blinde sehen, Taube hören, Lahme springen rum wie ein Hirsch. Das ist doch eine Nummer. Kannst du dem Löwe am Straßenrand, gut, den gibt es jetzt bei uns nicht so oft. Aber wir können ja die aus dem Zoo dann freilassen, vorbeilaufen, der beißt dich nicht in die Wade. Ich fand den Text herrlich. Ja, so. Und wenn ich mich so einen Text lese, dann da werden immer Erwartungen wach. Wir hatten ja auch hier gerade den Wochenspruch, erhebt eure Häupter, eure Erlösung ist nah. Das ist doch eine Erwartung. Da muss doch jetzt was passieren. Und das ist so für mich Advent. Die Zeit der Erwartung. Und wir haben Erwartungen an diese Zeit. Entweder ganz bewusst oder auch unbewusst, weil es ist einfach eine besondere Zeit im Jahr. Wenn ich meine Enkel frage nach ihren Erwartungen an Weihnachten, kommen Geschenke. Und die wissen auch genau, was sie sich wünschen. Wenn die aber jetzt nach Weihnachten zu uns kommen, sind die Geschenke gar nicht so wichtig. Die gucken schon wichtig, aber dann kommen ganz andere Erwartungen. Weil sie nämlich mit Erwartungen kommen, wo sie daheim nicht haben. Also was die Mama liest ihnen viele vor, aber Oma Gabi, liest du mir ein Buch vor? Opa Markus, machst du Heidi an? Das ist meine Marie, nämlich genau weiß, der Opa hat so ein paar alte Heidi-Schallplatten im Regal. Und mein Silas, der ist wahrscheinlich kaum zur Tür drin. Opa, gehen wir zur Feuerwehr. Letzten Sommer jeden Tag gemacht, jeden Morgen nach dem Frühstück. Mussten wir zur Feuerwehr, eine halbe Stunde im Feuerwehrauto gesetzt, das reicht schon. Aber das Spannende ist, es sind klar formulierte Erwartungen. Ich weiß ganz genau, auf was ich mich einstellen kann und womit ich die zwei begeistern kann. Bei uns Erwachsenen ist es ganz oft nicht mehr so deutlich. Wir formulieren es nicht so deutlich, können es vielleicht auch nicht so deutlich formulieren oder tun es einfach nicht. Wir haben aber natürlich auch unsere Erwartungen. Das ist einfach mal Adventsklassiker. Was erwartet ihr? Eine ruhige, besinnliche Weihnacht. Wer erwartet das alles? Weniger als gedacht. Was ist beim Rest? Der ist desillusioniert. Ja, aber der Punkt ist es, was verstehst du darunter unter einer besinnlichen Adventszeit? Bisschen Weihnachtsvorfreude, keinen Weihnachtsstress. Aber was bedeutet das konkret? Woher weiß ich, was du unter einer besinnlichen Weihnacht verstehst? Ja, wenn meine Frau sagt, sie erwartet eine besinnliche Adventszeit, dann schwingt automatisch die Frage mit, für mich, was kann ich dazu beitragen, dass ihre Adventszeit besinnlich wird? Weil das heißt, also mein Beitrag kann sein, ich lasse mal, wie lange sind es, 4 Wochen, nichts in der Wohnung rumliegen, dass ich mir nicht hinterher räumen brauche. Wäre es für sie schon Besinnung genug? Ja. Und vielleicht ist es für dich, beim Adventskranz zu sitzen, einfach nichts tun, mal ein Stündchen oder ein Buch nebenher lesen oder Musik hören. So ein Freund von mir, der fliegt seit Jahren in der Adventszeit immer in eine europäische Stadt, um dort einen großen Adventsmarkt zu besuchen. Der findet es ganz toll. Für mich wäre das der Horror. Wer hätte mich für mich mit besinnlicher Adventszeit, ja, finde ich ganz klasse. Ja. Der Punkt ist es, wir formulieren oft klar, gar nicht so genau, was verstehen wir eigentlich darunter. Wir formulieren nicht, was erwarte ich von einer Situation und auch von dem Gegenüber. Und diese unbewussten, unausgesprochenen Erwartungen, das sind da häufig die, die uns die größten Enttäuschungen bereiten. Und deswegen möchte ich heute eben mal dieser Frage nach den Erwartungen so ein bisschen nachgehen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was erwarte ich eigentlich vom Leben? Ja, die Frage, die kommt ganz automatisch irgendwann bei mir, bei einem Menschen auf. Ich würde mal sagen, irgendwann am Ende der Kindheit, bei manchen auch früher, später, egal. Wenn ich jetzt meine Enkel fragen würde, was erwartest du vom Leben? Da müsste man anders fragen, was möchtest du beruflich vielleicht mal lernen? Dann käme wahrscheinlich so ein, kommt auch heute noch, Klassiker, Lokführer, Polizist, Feuerwehrmann, Ballerina oder Prinzessin. Wenn sie ein bisschen größer sind, dann kommt ein Model oder Influencer. Bei manchen auch was Konkretes. Aber irgendwann so im Alter, ab 15 oder spätestens, wenn es darum geht, Schule, nähert sich dem Ende, dann muss ich mal so ein bisschen langsam mir Gedanken machen, was erwarte ich eigentlich vom Leben? Und da ist ja der Beruf, den ich ergreife, ganz, ganz zentrale Richtung. Das ist nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist, dass es verändert, dass es korrigierbar. Ich habe als Elektroniker angefangen, habe auf dem Bau gearbeitet, dann parallel Theologie studiert und dann 2 Jahrzehnte als Jugendreferent gearbeitet und jetzt stehe ich hier. Also ist nicht in Stein gemeißelt, aber es ist was Wichtiges. Aber es ist auch nur eine Seite des Lebens. Ja, was erwarte ich sonst vom Leben? Ja, ich möchte reisen. Das ist eine super Idee. Und du kannst ja nicht einfach lostigern und sagen, jetzt reise ich mal. Also können die wenigsten. Ich muss irgendwie überlegen, was will ich denn? Heutzutage, ja, ich möchte die Welt sehen. Wenn ich heute die Welt sehen will, dann nehme ich 100.000 Euro in die Hand, wenn ich sie habe. Geh zu SpaceX und flieg mal 10 Minuten in den Weltraum und guck mir die Welt an. Habe ich die Welt gesehen? Verstehe ich das? Und möchte ich nach Südamerika, Zuckerhut, Grand Canyon, USA oder möchte ich nach Israel, an die Städten, wo Jesus seinen Fuß hingesetzt hat und gelebt hat? Freund von mir redet seit 10 Jahren davon, dass er die Ostsee umsegeln will. Wartet er vom Leben. Aber es ist immer nur eine Idee. Ich habe mit 40, beziehungsweise mit 39 gesagt, meiner Frau, pass auf, ich träume schon länger davon, ich möchte mal alleine die Alpen überqueren. Nächstes Jahr werde ich 40, da möchte ich das machen. Geplant, bin ich im September 2008 von Oberstdorf alleine den E5 eine Woche lang gelaufen, bis rüber, bis ich nach Italien runter gucken konnte. Das war so ein Traum. Den habe ich da erfüllt. Ja. Mit knapp 18 kam der Gedanke, ja, ich möchte Gott hauptamtlich dienen, also muss ich entsprechend studieren. Und habe dann mit 20 Gabi kennengelernt und mir Ausbildungsstätten angeschaut. Ja, Stichwort Gabi. Was für Erwartungen habe ich an Beziehung? Will ich heiraten? Will ich ledig bleiben? Ja. Will ich ein eigenes Haus haben? Mich ordentlich binden oder will ich lieber beweglich sein? All das sind Erwartungen, die wir haben, bewusst oder unbewusst, ausgesprochen oder nicht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich über viele dieser Dinge einfach mal klar wird für sich selber. Was erwarte ich eigentlich vom Leben? Und natürlich, es gelingt nicht immer alles so, wie ich das möchte. Aber mir bewusst zu sein, was möchte ich eigentlich, kann enorm helfen, um weiterzukommen. Und da ist auch, spielt dann am Schluss noch die Frage mit rein, ja, was erwarte ich eigentlich von mir selbst? Muss alles möglichst perfekt sein? Strebe ich nach dem Bestmöglichsten, also bester Vater, bester Ehemann, bester Liebhaber, Top-Karriere, perfektes Leben und natürlich ein Vorzeigechrist? Oder sind meine Erwartungen eher so mittel? Ja, gibt von der Martina Schwarzmann, von der gibt es ein tolles Lied, ich bin so mittelalt, ich bin so mittelgescheit, ich bin so mittelschön. Ist für mich völlig okay. Bin ich da damit? Passt das für mich? Ich denke, das eine oder andere ist gar nicht das Problem, sondern die Frage, bin ich mir eigentlich dessen mal bewusst? Bin ich mir meiner bewusst? Ist die innere Kommunikation, die in mir stattfindet, habe ich das eigentlich mal mit mir selber besprochen und mit mir selber geklärt? Klingt vielleicht komisch, aber das Selbstgespräch ist manchmal sehr spannend. Und wenn ich mir selber klar bin über diese Dinge, fällt es mir auch leichter, es gegenüber jemand anders auszudrücken. Und wenn ich bei Punkt 2 bin, was erwarte ich eigentlich von jemand anderem? Wenn jemand mir sagt, ich erwarte nichts vom anderen, dann tue ich mich schwer, das zu glauben. Weil wir haben Erwartungen. Ja, also gerade zum Beispiel gegenüber einem Partner. Wenn jemand eine Beziehung beginnt und hat keine Erwartung, kann ich mir nicht vorstellen. Ich behaupte auch, das geht nicht. Weil ich habe eine Erwartung. Ich habe eine Erwartung an Sexualität. Ich habe eine Erwartung, wie sich der andere verhält. Ich habe eine Erwartung in Bezug auf Kinder, Familie und Karriere. Wie managen wir das? Wie soll das zusammengehen? Wer macht was? Wer übernimmt welche Rolle in der Beziehung? Ich hatte zum Beispiel die ganz klare Erwartung an eine Frau, ja, was Berufung von hauptamtlichen Dienst angeht. Es war völlig klar, das kann nur eine Frau werden, die von Herzen Jesus nachfolgt und die das mitträgt. Also das bewusst zu machen, was heißt es für unsere Nächsten? Moment, wenn man mit Anfang 20 heiratet, bis 67, also 45 Jahre, was heißt es für uns zwei? Wie oft müssen wir umziehen? Wie oft müssen wir uns irgendwie verändern und auf völlig neue Leute einstellen? Sind wir bereit dazu? Ja, trägst du das mit? Ganz, ganz wichtig für mich damals gewesen. Und ich habe meine Frau eine Woche gekannt. Mein Händchen halten durch Stuttgart gelaufen. Und dann weiß ich noch, ich könnte euch die Mauer noch beschreiben, wo wir uns draufgesetzt haben. Und dann haben wir das alles besprochen. Dann haben wir gesagt, gut, können wir uns vorstellen, in 2 Jahren heiraten. Das üben wir jetzt seit 34 Jahren, dass es auch in der Praxis klappt. Und dann ist ja wieder anders. Das ist Frage an Partner. Dann bin ich in der Familie. Die Kinder wachsen heran. Ich habe Erwartungen an meine Kinder. Habe ich die formuliert? Oder habe ich sie bewusst nicht formuliert, damit sie sich frei entwickeln und nicht sich entwickeln nach meinen Vorstellungen? Das ist ja auch eine Entscheidung. Ein Klassiker, den es ja immer wieder gibt, ich habe eine Firma, Familienbetrieb, und erwarte von meinem ältesten Sohn, dass er die übernimmt. Haben wir alle schon mal gehört, oder? Jetzt lernt er aber was völlig anderes, hat völlig andere Interessen. Ja, ich habe gedacht, du machst es mal. War das klar formuliert? Nee, haben wir nie drüber gesprochen. Das machen wir ja seit 3 Generationen so. Das war doch schon immer so. Erwartungen, die nicht ausgesprochen sind, die können katastrophal sein. Und dann habe ich auch auf Arbeit habe ich Erwartungen an Kollegen. Ja, den Chef. Die Leute, für die ich vielleicht Verantwortung trage. Und dann gucken wir hier rein. Meine lieben Mitgeschwister, die Gemeinde, habe ich Erwartungen? Ja, wie man sich, ich habe Erwartungen zum Beispiel, wie man sich als Christ verhält. Hier jetzt zum Beispiel in der Runde. Die Erwartungen habe ich, egal ob ich sie ausspreche oder nicht. Die sind da. Zumindest bei vielen. Ja. Und bei vielen Dingen, die ich für selbstverständlich halte und die ich automatisch erwarte, stelle ich plötzlich fest, das ist bei einem anderen völlig anders. Nochmal Beispiel meiner Frau, das tut euch dann nicht weh. Ich habe Gabi 2 Jahre lang gekannt. Es ist Illusion zu denken, nach 2 Jahren über 400 Kilometer Entfernung kennt man sich und das Ganze ohne Internet und ohne Smartphone. Wir waren 9 Monate verheiratet. Unser erster gemeinsamer Karfreitag. Wir haben vorher, sie war immer bei ihren Eltern, ich bei meinen. Wir hatten keinen Karfreitag zusammen. Wir haben auch nie drüber gesprochen. Meine Frau packte Wurst auf den Tisch. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Ja, selbstverständlich erwarte ich, dass jeder normale Christ an Karfreitag keine Wurst, kein Fleisch isst und am Karsamstag nicht im Garten arbeitet. Habe ich nie anders kennengelernt. Das ist das Normalste von der Welt, bei jedem Christen. Oder? Ja. Nee, in meinem Elternhaus. Nicht mal in Baden-Württemberg. Da gibt es so viele. Nein, aber, und dann haben wir das plötzlich fällt, dann muss man darüber reden. Das ist jetzt harmlos, ja. Aber wir haben davor vorher nie gesprochen. Und plötzlich stehe ich da mit meinen Erwartungen. Je klarer wir gerade bei einer Beziehung über Erwartungen reden, umso besser weiß ich, wie der andere auch tickt und funktioniert. Und das dann gerade auch in Bezug auf Glauben, und damit bin ich beim dritten, was erwarte ich eigentlich vom Glauben und was erwarte ich von Gott? Hast du dir diese Frage mal gestellt? Was erwarte ich von Gott? Ja, wir leben ja jetzt in der Erwartungszeit, bereiten uns auf das größte Ereignis der Weltgeschichte vor, dass Gott selbst Mensch wird. Wenn man Leuten dann so zuhört, also einfach mal so auf der Straße, oder im normalen Gespräch, dann hört man raus, die meisten erwarten was von Gott. Völlig egal, ob sie eigentlich an ihn glauben oder nicht. Und dann ist die Frage, was erwarte ich eigentlich von ihm? Jetzt ich als Christ, erwarte ich, dass er mich führt und leitet? Ja, und was verstehe ich eigentlich darunter? Ja, dass er mir bei den wesentlichen Dingen zeigt, wie ich mich entscheiden soll? Und dann gibt sich gleich die nächste Frage drauf. Und wenn er mir das zeigt, bin ich dann auch bereit, diesem Weg zu folgen. Und dann die Frage, ja, wie komme ich eigentlich drauf, dass Gott das für mich tun sollte oder könnte? Oder dass er mich beschützt und bewahrt? Wie komme ich zu dieser Erwartung? Und wie gesagt, fast jeder hat eine Erwartung an Gott. Spätestens bei der Frage, wenn wir reingucken, hier die Kriege. Ja, warum lässt Gott die Kriege zu? Da kommt die Frage dann immer irgendwie. Also das heißt, ich glaube also, es muss einen Gott geben oder andersherum gedacht, wenn es einen Gott gibt, darf es keine Kriege geben. Die Erwartung, die ich da raushöre. Ja, der Gott, der hat nicht die Menschen nicht so im Griff, dass er nicht mit Waffen aufeinander losgeht. Beziehungsweise die Erwartungshaltung wäre dann, Gott sollte die Menschen so im Griff haben, dass sie nicht aufeinander losgehen. Wie komme ich zu so einer Erwartung? Jemand hat eine ganz andere Erwartung. Ja, ich folge doch Jesus. Seit vielen, vielen Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Und deswegen erwarte ich, dass ich bis ins hohe Alter gesund bleibe. Keinen Schlaganfall bekomme, keine schweren Krankheiten. Das werden viele von uns nicht so sagen. Doch wenn ich ehrlich in mich reinhöre, das kann ich jetzt nur von mir sagen. Und natürlich immer mal wieder, weil ich solche Sprüche höre, irgendwie erwarte ich das schon. Und wenn es mich dann trifft, und spätestens wenn es mich trifft, dann ist die Frage plötzlich da. Und auch hier dann die Frage, ja, wie komme ich denn zu so einer Erwartung? Bin ich mir dieser Erwartung bewusst? Oder vielleicht habe ich sie mir irgendwann mal bewusst gemacht und habe sie auch bewusst als falsch abgelegt. Kann ja auch sein. Wenn wir einzelne Texte der Bibel lesen, dann werden ja teilweise auch Erwartungen geweckt. Ja, deswegen kam ich beim heutigen Text auf dieses Thema überhaupt, Zusammenhang mit Advent, weil da stehen ja eine Menge Dinge drin, die solche Erwartungen wecken. Ja, Blinde sehen, also werden die Augen aufgetan, Tauben werden die Ohren geöffnet, Lahme springen wie ein Hirsch und der Stumme wird frohlocken. Nur sowas in der Bibel liest, das weckt Erwartungen. Ja, und dann kommt dieser Vers, jetzt stellt euch mal vor, vergangenes Jahr Spanien. Ihr habt alle gehört von der Dürre in Südeuropa. Und jetzt predigst dort über so einen Vers, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme aus dürrem Lande. Da habe ich doch eine Erwartung. Bitte? Die Ströme kamen, aber es war jetzt ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte. Genau. Und vor allem die Ernte war trotzdem schon vertrocknet. Genau, das ist dann die Kehrseite. Du fragst dich vielleicht, darf ich überhaupt Erwartungen an Gott haben? Oder an Jesus? Wenn ich in die Evangelien reinschaue, dann stelle ich fest, damals hatten die Leute mit der Frage überhaupt kein Problem. Die kamen fast alle mit einer Erwartung. Dass er zu ihnen spricht, dass er sie heilt, dass er ihre Fragen beantwortet. Und auch in den Psalmen oder vielen Berichten im Alten Testament lesen wir von Menschen, die mit Erwartungen zu Gott kommen. Also ist das erstmal nichts Falsches. Aber deswegen ist die Frage so wichtig. Bin ich mir eigentlich klar für mich, was ich von Gott erwarte? Oder ist es eher so diffus? Oder sage ich, nee, ich darf ja von Gott gar nichts erwarten, weil er mich doch erlöst hat. Kann man ja auch so sehen. Und dann geht es ja weiter. Ist es dann auch in meinem Herzen so? Ich denke, das ist einer der wichtigsten, oder ein ganz wichtiger Punkt in unserem Glaubensleben, mir klar zu werden, was erwarte ich eigentlich von Gott als Person und von meinem und davon, dass ich an ihn glaube. Jetzt haben wir bei Glaube, ich würde es als Vorteil schon bezeichnen, den großen Vorteil, wir können ziemlich genau prüfen, ob meine Erwartungen mit dem übereinstimmen, was Gott zusagt. Gott ist ja jetzt nicht neu, das ist auch keine neue Beziehung, sondern es ist relativ klar formuliert, was Gott sagt, was Gott zusagt und was nicht. Steht da drin. Und ich kann das prüfen, genauso wie in Beziehung auf einen Ehemann oder eine Ehefrau zum Beispiel. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt kann ich so Enttäuschungen vorbeugen. Aber hierzu ist es eigentlich wichtig, dass wir die Bibel kennen. Ich rede jetzt nicht, vorher hatten wir es vom Losungsbuch. Das Losungsbuch ist eine geniale Geschichte. Das Gefährliche beim Losungsbuch ist, wenn ich immer nur die einzelnen Verse lese, dass da auch ziemliche Irrläufer dabei sein können. Nicht, weil die Verse falsch sind, sondern wenn ich den einen einzelnen Vers nehme, ohne zu verstehen, in welche Situation ist der eigentlich gesprochen, in welchem Zusammenhang steht er, dann kommt sowas raus wie hier mit dem Wüstenvers. Der Nachteil bei Gott und Glaube ist, ich kann Gott zwar fragen, wenn ich was nicht verstehe, aber eben nicht so, wie ich mit meiner Frau darüber diskutiere. Der sitzt mir ja nicht gegenüber. Aber er gibt Zusagen und Verheißungen. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann kann ich davon ganz viel entdecken, von dem, was Gott zusagen wird. Und aber auch, er hat auch formuliert, was er von mir erwartet. Das ist auch ein spannender Teil. Und das ist auch recht klar kommuniziert. Auch hier ist eigentlich immer wieder spannend, ja, was höre ich? Höre ich als erstes Regel und Gebote? Ah, du musst und wehe, wenn nicht. Oder höre ich, folge mir nach und vertraue mir. Ich lese in der Bibel aber auch zum Beispiel, wie Zusammenleben gelingen kann. Ja, das sind die Gebote bei Mose, die das Zusammenregeln, das Zusammenleben regeln. Kern, die sogenannten 10 Gebote, aber im Grunde genommen gibt es in den 5 Büchern Mose ganz viele Passagen, die befassen sich eigentlich nur mit dem sozialen Zusammenleben. Und ich lese in der Bibel, was Gott für mich getan hat und was ich tun muss, um gerettet zu werden. Dass er Mensch wurde, am Kreuz starb für mich, damit die Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt ist. Dass ich das aber annehmen muss, um gerettet zu werden. Dass es kein Selbstläufer ist. All diese Dinge stehen da. Schwierig wird mein Verhältnis zu Gott immer dann, wenn ich mich an Dinge klammern, die eigentlich nicht da stehen. Die ich mir selber irgendwie zusammengebastelt habe. Also gerade wie der Vers vorher, der geht dann noch weiter mit den Wasserströmen in der Wüste, wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche entstehen und wo Dürre gewesen ist, sollen Brunnen in Quellen sein. Ihr wisst natürlich, das steht in einem bestimmten Zusammenhang, ja, das geht um die Wiederkunft Israels, da war das Land Wüste und so weiter und jetzt wird es wieder zur blühenden Landschaft, weil auch das Volk Gottes wieder da ist. Aber stell dich jetzt mal mit dem Bibelvers in die Wüste, irgendwo in die Sahara und warte drauf, dass da ein Teich entsteht. Wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Wenn ich so einen Vers herausnehme und als persönliche Zusage erwarte, dass das jetzt passiert, dann werde ich ziemlich sicher enttäuscht. Natürlich darf ich um Wasser und Regen bitten. Ja, und Gott lässt sich bitten. Das ist aber ein anderes Thema. Einer der Denkfehler grundsätzlich ist, ich glaube, also muss Gott doch. Und da muss ich dann immer wieder sagen, das ist eigentlich das, was wir im alttestamentlichen Götzendienst uns abgeguckt haben. Und was aber in uns Menschen irgendwie verankert ist, dass man das nicht rauskriegt. Weil so haben gedacht im Grunde genommen, das ist jetzt mein Gott, hat man sich noch ein schönes Figürchen dazu geschnitzt. Dem lege ich ab und zu mal ein Opfer hin oder dem schlachte ich mal ein Tier. Und dann passt es mit dem Wetter schon. Und wenn es nicht passt, dann habe ich diesen Gott irgendwie erzürnt. Und dann muss ich mir überlegen, ja, wie stimme ich denn jetzt wieder gnädig? Solche Zusagen gibt es in der Bibel im Gesamten nicht. Und dennoch findet man es bei Christen immer wieder solche Erwartungen. Wo ich denke, woher kommt es? Wenn ich Jesus nachfolge, habe es ja vorhin schon gebracht, dann muss es mir doch gut gehen. Entschuldigung, Leute, Jesus kam nicht in die Welt, damit es uns ein bisschen besser geht. Oder um deine oder meine Probleme zu lösen. Es gibt keine Zusagen, wenn du ihm folgst, geht es dir gut. Das ist eine Irrglaube. Und Jesus nimmt uns auch nicht unsere Entscheidungen ab. Wir können bitten um Führung, um Leitung, aber letztendlich die Entscheidung musst du treffen. Und du wirst schwer haben, in der Bibel was anderes zu finden. Seitdem man nimmt, wie gesagt, irgendwo einen Satz, man findet dann, wenn man will, schon irgendwas. Gott regelt nicht einfach unser Leben. Die Bibel sagt, er hat einen Plan, wie du gerettet werden kannst. Und wie dein Leben in Ordnung kommt, indem du heil wirst. Und das macht ja alles möglich. Aber Gott lebt nicht dein Leben und Jesus kam auch nicht in diese Welt, das Leben für dich zu leben, das er dir geschenkt hat. Das musst du selber tun. Und die Bibel sagt uns auch, wie das gesellschaftliche Leben im Wesentlichen gelingen kann. Steht da. Haltet euch an die Regeln, die ich euch gebe, und es geht dir gut in deinem Land. Da muss Gott überhaupt nichts dazu tun. Also die Grundregeln, die wir in den fünf Büchern Mose, oder ja, bleiben wir mal bei den fünf Büchern Mose, nimmst und das einigermaßen hältst, funktioniert eine Gesellschaft. Braucht Gott überhaupt nichts dazu beitragen. Weil er hat ja die Regeln gesagt, pass auf, guck mal, wenn das nimmst, funktioniert. Kommt von mir, ich bin Gott. Natürlich war das damals in die Gesellschaft von Nomaden reingesprochen, aber im Wesentlichen funktioniert es auch. Manche Dinge brauchen wir einfach nicht mehr. Ja, weil man nicht wie das Volk Israel in der Wüste lebt. Natürlich auch. Gott hat es geregelt und jetzt ist es an uns, das umzusetzen. Und nicht zu erwarten, dass Gott jetzt doch für uns die Arbeit macht. Das wird nicht passieren. Micha drückt es mal so aus, ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Können ja auch sagen, was er von dir erwartet. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Fertig. Klare Erwartungen, jetzt setzt sie um. Die Bibel zeigt natürlich auch auf, es wird immer böse Menschen geben und immer Machthaber, die ihre Macht missbrauchen. Da können wir jetzt weitermachen. Aber versteht ihr, das Thema Erwartungen steht da. Wir leben drauf zu. Und bin ich in der Lage, das auszudrücken und mir bewusst, mir selber klar, was erwarte ich eigentlich? Von mir, vom Leben und natürlich von Gott. Wenn wir uns darüber klar werden, und das dann anhand der Bibel prüfen und auch gerade da, wo ich mich irre, dann sind wir einen wichtigen Schritt weiter. Und für alles andere, das habe ich vorhin gesagt, wir dürfen natürlich zu Jesus kommen und ihn bitten. Und wenn ich ihn um irgendwas bitte, dann ist auch das natürlich eine Erwartung. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, es ist spannend, sich Gedanken mal zu machen, wie stehe ich eigentlich, wie sind meine Bilder von dir, was erwarte ich von dir, was erwarte ich von Mitmenschen und wo ist das Scheiterungspotenzial und wo ist es gut, den Weg zu gehen. Und ich bitte dich immer wieder um viel Geduld und Weisheit mit uns selber und miteinander, dass das Zusammenleben und dass das gelingt, dass wir uns nicht mit unseren Erwartungen überfrachten, sondern dass wir realistisch bleiben und vor allem, dass wir in dem bleiben, was du an Erwartungen und Gedanken uns dann somit auf den Weg gegeben hast. Herr Jesus, gib uns den Mut, da immer wieder drauf zu schauen und den Weg mit dir, die nächsten Schritte zu gehen. Amen.